Also wer eine Bibel dabei hat, ist immer gut, die aufzuschlagen. Dann könnt ihr auch das kontrollieren, was ich sage. Ich bin Sportler und unterrichte Sporthomiletik. Und jetzt muss man in beide Richtungen natürlich flexibel sein. Auf der einen Seite muss man Sportlern, wenn die vor einem stehen, irgendwie geistlich auch was sagen können. Andererseits muss man, wenn man überrascht ist, dass die Gemeinde so sportlich ist, das auch anders drauf haben, dass man sich ein Konzept überlegt hat, wo gar nicht so viel Sport drinsteckt, aber man dann eben ein paar Dinge mit einfließen lässt. Also seid mal gespannt. Heute geht's um, ja, vielleicht auch ein bisschen eine Sportart. Ja. Solitär. Kennt ihr Solitär noch? Ja. Ich habe das letztens neu entdeckt. Das ist ja, war ja früher auf allen PC-Betriebssystemen als Standardspiel drauf, und das hat man in der Pause gerne mal oder auch während der Arbeit ab und zu mal gespielt. Und ja, die Aufgabe bei diesem Spiel ist es ja, eine Unordnung in eine Ordnung zu bringen. Ja, also der König, der steht zuerst immer als Oberstes. Das Spielfeld sieht... so aus. Ja. Und das Ziel ist ja immer, oben links sind diese ganzen Karten, die sind halt irgendwie in Unordnung, und unten sind auch schon ein paar. Und jetzt ist die Aufgabe halt eben, Ordnung da reinzubringen. Das heißt, der König, der steht immer als Oberstes, und ihm müssen sich alle unterordnen. Also König, Bube, dann die Zahlen 10 bis 2 in ihrer Abfolge. Und erst wenn diese Reihenfolge durch Verschieben und Aufdecken erreicht wurde, dann wird klar, dass das nicht das Ende ist. Ja, diese Reihenfolge, die untersteht nämlich dann noch dem Ass. Ja, und wenn man dann eben die letzte Reihenfolge richtig, dann fliegen die Karten so durch die Gegend, und dann entstehen halt diese vier Stapel oben rechts in der Ecke. Und im Text heute geht es auch um Unterordnung. Ich lese euch den mal vor. Und zwar steht im 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 11 bis 17 folgendes. Ich lasse euch noch ein bisschen Zeit. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Ich schaue mal gerade, ich glaube, ich habe den Text. Nee, im Ganzen nicht. Denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Dann ab Vers 13, ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehre vor Gott und achtet den Kaiser. Also im heutigen Text geht es um Unterordnung. Und ich habe festgestellt, dass diese Verse in den letzten Jahren bedeutungsschwerer geworden sind. Weil sich unsere Gesellschaft auch verändert hat in den letzten Jahren. Da steht, ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind. Sehen wir uns einmal eine der Karten an, dann ist es zwangsläufig so, dass wir eine Position einnehmen. Also wenn ihr euch jetzt als Karte versteht, dann ist es immer so, dass ihr eine Position einnehmt, wo ihr auf der einen Seite Verantwortung habt, ja, wo ihr quasi übergeordnet seid, wo ihr anderen Leuten etwas sagen könnt und die müssen das tun. Andererseits haben wir auch immer Pflichten. Also es wird immer jemand sein, da sein, der über uns steht. Ja? In der Schule war das, oder ist das so, ne? Ist der Lehrer. Der Lehrer untersteht dem Direktor, hat aber das Sagen über die Kinder, welche Hausaufgaben die wann zu erledigen haben. Und das ist ja überall im Leben irgendwo der Fall. Wir haben also quasi in unserer Welt irgendwo eine Reihenfolge, eine Ordnung. Und das Gute ist aber, und das lesen wir hier, dass alles am Ende dem Herrn untersteht. Vielleicht sind wir der König in manchen Lebensbereichen, in manchen Lebensbereichen sind wir nur die Dame oder der Bube oder die 10 oder die 8, aber im Endeffekt wissen wir, alles untersteht dem Ass. Alles untersteht Gott. Manchmal ist es einfach, sich unterzuordnen, und manchmal ist das enorm schwer. Manchmal denkt man, okay, das ist jetzt sinnvoll, und manchmal denkt man, es ist total sinnlos. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Wer findet mich dort? Ich bin einer von denen. Unten links? Genau. Ja, oben links. Ja, das bin ich. Und in der Zeit gab es Situationen, da war es komplett sinnlos, sich unterzuordnen. Und das hing mit den Leuten zusammen, die einem vorgestanden sind. Auf dem Panzer, ich hatte damals, war MTW, Mannschaftstransportwagen, da war das einfach und auch sinnvoll. Ja, da gab es den Panzerfahrer Jakobs, der Richtschütze Zöller, das war ich. Wir waren auf einer Ebene, gleichbedeutend auf diesem Gefährt. Dann gab es den Ladeschütze Gatting, der war mir untergeordnet, und dem Ladeschütze Gatting, also auch mir, war der Munitionsschütze Peters untergeordnet. Ja, das war so unser Bock, unser Panzer. Ja, und wir alle, wir waren dem Stabsunteroffizier Erben, einem echt enorm netten Menschen, der sinnvolle Befehle gab, untergeordnet. Da hat das alles super funktioniert. Ja, dann denkt man, oh, sinnvoll, das funktioniert, wir erreichen was. Manchmal hat es ja auch was mit Sport zu tun gehabt, irgendwo möglichst schnell irgendwo zu sein oder Dinge zu erledigen. Und ja, wir waren ein funktionierendes Team. Aber in der Kaserne war man anderen Leuten untergeordnet, nämlich dem Unteroffizier Frenzel. Und der Unteroffizier Frenzel, der hat ganz idiotische Befehle weitergegeben. Und den musste man Folge leisten, ob man jetzt wollte oder nicht. Und in der Situation habe ich festgestellt, manchmal ist es schwer, sich unterzuordnen, und manchmal macht es Sinn, manchmal macht es keinen Sinn, und manchmal ist es ganz leicht, manchmal ist es schwer, sich unterzuordnen, weil man denkt, es macht gar keinen Sinn, und manchmal ist es total leicht, sich unterzuordnen, weil man feststellt, okay, man bewegt was oder das funktioniert halt gut. Jetzt habe ich in dem Bibeltext, den ich eben vorgelesen habe, mal ein bisschen genauer geschaut und habe festgestellt, dass der Text eine Aussage macht, dass wir auf jeder Position, die wir einnehmen, eine Aufgabe haben. Also jeder, der Verantwortung trägt, hat eine Aufgabe, und die Aufgabe, die steht hier in Vers 14, die zweite Hälfte. Da steht, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Das sind so die zwei Aufgaben. Wenn wir Verantwortung übernehmen, wenn wir eine Position innehaben, heißt es, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Also ist unser Vorgesetzter jetzt ein guter Vater, ein guter Projektleiter, ein guter Chef, ein guter Ältester, ein guter Trainer, guter Präsident, guter König, oder ist es ein schlechter? Das hängt davon ab, ob derjenige die Übeltäter zur Rechenschaft zieht und diejenigen, die Gutes tun, anerkennt. Also wenn ihr jetzt überlegt, bin ich jetzt ein guter Vater, dann müsstet ihr euch die Frage stellen, ziehe ich die Bösewichte zur Rechenschaft und diejenigen, die Gutes tun, lobe ich die? Als Ältester, als Chef, als Trainer, als Schichtleiter, als König, als Präsident. Das ist so der Maßstab. Guter Vater, guter Projektleiter, guter Chef, guter König und so weiter, der vernachlässigt diese Aufgaben nicht. Aber wenn wir das vernachlässigen, dann müssen wir von einer schlechten Regierung oder von jemandem sprechen, der seiner Verantwortung nicht gut nachkommt. Aber jetzt sind ja die gesellschaftlichen Unterschiede manchmal echt ganz deutlich. Wenn wir jetzt den Petrusbrief anschauen, in dem wir jetzt gerade stecken, dann muss man einfach feststellen, das war ja an eine Gemeinde geschrieben, die in Rom war und die in einer Kultur gelebt hat, die der jüdischen Kultur total fremd war. Ja, müsst ihr euch vorstellen, wenn man da in der Gesellschaft etabliert war und wenn man einfach dem das getan hat, was die Gesellschaft damals getan hat, dann wurden sexuelle Orgien gefeiert und du warst dabei. Wenn du nicht dabei warst, dann wurde die Frage gestellt, warum? Was ist das für ein Typ? Dann bist du sofort ein Außenseiter gewesen. Es war gang und gäbe, dass man sich zum Beispiel Knaben gehalten hat, um seine sexuelle Befriedigung im Haus zu haben. Dafür wurden Jugendliche, junge Kerle im Haus untergebracht. Das war damals die Gesellschaft. Und noch andere verrückte Sachen. Wie viele Götter hatten die damals? Die mussten angebetet werden. Jetzt stellt euch vor, ihr lebt in so einer Gesellschaft und ihr müsst jetzt entscheiden, okay, was ist in dieser Gesellschaft gut und was ist schlecht? Und du hast Verantwortung in dieser Gesellschaft und du weißt, das ist jetzt in unserer Gesellschaft gut und das ist schlecht. Wie verhältst du dich denn dann als Christ? Und diese Sache, die wirklich ernst war, die löste Unsicherheiten bei den Gläubigen aus. Sollen wir da jetzt mitmachen? Oder sollen wir da nicht mitmachen? Sollen wir uns jetzt unterordnen oder dagegen sein? Also der Petrus schreibt das nicht aus Zufall, sondern der weiß, in welcher Situation diese Gläubigen da stecken. Und unsere Situation ist da auch gar nicht so anders. Ja, in unserer Kultur läuft auch nicht mehr alles so nach geistlichen Maßstäben ab. Da ist Identitätsfrage, was bin ich eigentlich? Bin ich ein Mann, eine Frau oder irgendwas dazwischen? Ja, diese Genderfrage, die auf uns zukommt, dann die Lehrpläne in der Schule, wo sexuelle Dinge ganz klar besprochen werden und wo man sagt, das musst du wissen, das musst du so handhaben, sonst bist du nicht normal. Ich kenne euch nicht, deswegen ist es immer eine ganz gute Position. Thema Sex vor der Ehe, Thema Homosexualität, wie stellen wir uns als Christen denn dazu? Machen wir da mit? Ordnen wir uns der Gesellschaft unter, denen die Verantwortung haben? Oder sollten wir das nicht tun? Ja, das sind so Sachen, die einem direkt auffallen, aber andere Dinge, die wir tun, gehen ja auch gegen die Dinge, die die Bibel sagt. Ja, unser Egoismus, den wir tagtäglich ausleben. Oder der, wo man gesagt bekommt, okay, du musst an dich denken, arbeite nicht so in der Gemeinde mit, guck, dass du mit deinen Kräften haushältst, guck, dass dein Kontostand passt. Ja, dieses bedingungslose Karrieredenken, die Bibel wird vielleicht von Gier sprechen, ja, wo alles untergeordnet wird, der Kontostand muss passen, Unversöhnlichkeiten, Dinge, wo man im Streit mit jemand anders ist, wo man dann sagt, die Welt würde sagen, boah, geschieht dem recht, dass du mit denen nichts mehr zu tun hast, soll er doch alleine klarkommen. Das sind alles so Dinge, wo die Gesellschaft heutzutage sagt, mach das so, das ist gut, aber wenn wir in die Bibel reinschauen, würden wir eigentlich sagen, eigentlich sind da ganz andere Maßstäbe. Also wo ordnen wir uns unter, wo machen wir mit und wo handeln wir halt eben anders. Also damals wie heute ist das gleich. Wir leben als Christen in einer Spannungslage. Auf der einen Seite tragen wir als Teil der Gesellschaft Verantwortung und ordnen uns unter. Und auf der anderen Seite bezeichnet uns Petrus im ersten Vers als Gäste und Fremde in dieser Welt. Wir sind kein Teil von dieser Gesellschaft. Unsere Identität ist woanders. Petrus will uns eine Orientierung geben, indem er schreibt, deshalb ermahne ich euch, die selbstsüchtigen Wünsche, also in anderen Übersetzungen, Elberfelder steht, fleischliche Lust, der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ja. Also diese Wünsche, die in uns drin sind, die führen Krieg gegen unsere Seele. Da ist eine Schlacht und das kriegt man vielleicht auch so mit, wo man denkt, okay, ich weiß, von der Bibel her müsste es eigentlich so sein, aber ich muss dagegen ankämpfen, um das auch zu tun. Was ist jetzt in diesem Zusammenhang eigentlich gut und was ist schlecht? Das ist jetzt eigentlich die Frage. Ja? Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir vielleicht gar nicht mehr so genau wissen, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Ja? Wenn ich sage, okay, einer guten Regierung ordne ich mich unter, einer schlechten ordne ich mich nicht unter, wo ich dann denke, okay, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, was gut und was schlecht ist. Und im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 15, steht was Interessantes. Da steht, ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstand von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Da wird jetzt der Begriff Gewissen ins Spiel gebracht. Also es ist in unser Herz geschrieben, was gut und was schlecht ist. Und unser Gewissen gibt uns irgendwie Auskunft darüber und wir können aufgrund von unserem Gewissen, was das zu uns sagt, halt eben sagen oder genau entscheiden, wohin wir gehen. Und habe ich mir gedacht, okay, das Gewissen ist für mich aber nicht so ein ganz eindeutiges Sprachrohr. Wenn ich mir jetzt irgendwas anhöre oder irgendwas tue, manchmal lag ich schon häufig falsch, wenn ich nur auf mein Gewissen gehört habe. Habe ich gedacht, okay, vom Gewissen her, von meinem Bauchgefühl, könnte man auch sagen, mache ich das mal und habe dann nachher festgestellt, es war komplett falsch. Ja. Ich habe das Bild mal mitgebracht. Ich glaube, es ist in Brüssel. Und es ist keine gewöhnliche Uhr, sondern es ist eine Sonnenuhr. Und die Sonnenuhr, die zeigt ja auch die Zeit an, aber kommt halt drauf an. Ja, also unser Gewissen, würde ich sagen, funktioniert so ein bisschen wie eine Sonnenuhr. Es orientiert sich an den Maßstäben Gottes. Und je enger wir uns an Gott halten, desto besser funktioniert sie. Also unser Gewissen ist aber auch manipulierbar. Also es kann falsche Aussagen machen. Weil wenn ich jetzt nicht nah an Gott bin, also wenn jetzt Gott nicht die Lichtquelle in meinem Leben ist, sondern irgendwas anderes, dann zeigt eine Sonnenuhr, also unser Gewissen, eine komplett falsche Zeit an. Ja? Wenn ich mich nah an Gott halte, dann spricht mein Gewissen tatsächlich Wahrheit über das, was ich tun soll, was gut und was schlecht ist. Wenn ich mich aber nicht nah an Gott halte, dann tut die Sonnenuhr, mein Gewissen, das eben nicht. Also eine Sonnenuhr zeigt immer dann die richtige Zeit an, wenn sie durch das Sonnenlicht angestrahlt wird. Aber sie ist leicht manipulierbar durch eine andere Lichtquelle, die stärker ist. Oder die Aussagen werden auch schwammiger oder falsch, wenn sich zum Beispiel Wolken des Zweifels dazwischen schieben, wenn die Sonne mal nicht mehr so viel Strahlkraft in meinem Leben hat. Wenn Christus das Licht der Welt keine große Rolle mehr spielt. Manchmal ist unser Gewissen ein schlechter Berater, aber allzu oft verlassen wir uns allein darauf. Also ich kann mir das immer so, wenn man sich jetzt irgendwie für den Partner seines Lebens entscheiden sollte und man trifft den, dann ist das Gewissen immer, oder das Bauchgefühl eigentlich immer ein schlechter Berater. Weil es sagt eigentlich immer, ja, das ist der Richtige auf jeden Fall, keine Frage, go for it, ja. Zweifel nicht, sondern mutige Schritte nach vorne. Ich habe schon so viele Leute, auch Christen, einfach scheitern sehen, indem sie sich halt einen falschen Partner gesucht haben. Ja. Die mit jemandem zusammen sind, der Jesus halt nicht kennt. Der keinen Wert drauf legt, sonntags morgens aufzustehen und in den Gottesdienst zu kommen. Bibel zu lesen oder zu beten. Und trotzdem, wenn du mit so jemandem, wenn du dich anfreundest und du schaust in die Augen und du bist total hin und weg, dann würdest du nie auf den Gedanken kommen, zu sagen, okay, mein Bauchgefühl, da liege ich total falsch. Sondern in der Regel folgst du dann deinem Bauchgefühl und alle anderen Ratgeber, die was anderes sagen, sind dir egal. Und die rutschen bei dir durchs Raster. Ja, also aufs Bauchgefühl zu hören ausschließlich hängt oft damit zusammen, dass es Mühe machen würde, sich nähere Infos zu holen. Oder es ist halt auch Arbeit. Ja, oder die Arbeit hält dich davon ab, du hast nicht genug Zeit. Oder ja, du riskierst deine Träume. Der David, König David, der hatte eine enorme Herausforderung. Der war König und die Könige damals, die waren auch für die Rechtsprechung zuständig. Sein Sohn Absalom konnte dadurch seinen Vater hintergehen, indem er sich ins Tor der Stadt gesetzt hat und alle Leute, die kamen mit ihren Problemen, gesagt haben, okay, du gehst jetzt zum König, aber ehrlich gesagt, wenn du mich fragen würdest, ich würde so auch zu deinen Gunsten entscheiden. Und so hat er ganz viele Leute hinter sich gebracht und konnte halt eben dann in Jerusalem einmarschieren und David musste fliehen. Also David war dafür verantwortlich, auch Recht zu sprechen. Und es war eine komplexe Sache und er wusste das auch. Und er konnte sich da nicht immer auf sein Gewissen und auf sein Bauchgefühl verlassen, weil das Ergebnis wäre verheerend gewesen. Und er schreibt dann in einem Brief oder in einem Psalm, da steht, wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Ich habe geschworen und halte es aufrecht, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu bewahren. Also vertraut er jetzt auf sein Bauchgefühl oder auf sein Gewissen? Nee. Der vertraut aufs Wort Gottes. Er sagt, da stehen die Dinge drin, die wichtig sind. In letzter Instanz entscheide ich nicht aufgrund meinem Bauchgefühl oder von meinem Gewissen, wo ich weiß, das ist manipulierbar, sondern auf das, was sich nie verändert. Ja, der König, der hatte eine Abschrift vom Gesetz und in dieser Abschrift steht, dass es eine königliche Pflicht war, es in Reichweite zu haben und jeden Tag darin zu lesen, solange er lebt. Damit er lernt, dem Herrn, seinem Gott, mit erforderlicher Ehrfurcht zu begegnen und alle Vorschriften dieses Gesetzes gewissenhaft zu befolgen. Also, er war verpflichtet, dieses Wort bei sich zu haben und zu erkennen, wenn er darin liest, es steht noch jemand über mir. Ich bin zwar der König, aber da ist noch das Ass. Und dem muss ich mich unterordnen. Also einem Trainer, einem Projektleiter, einem Chef, einem Präsidenten, einem König zu folgen, der sich an die Gebote Gottes orientiert, ist eine wunderbare Sache. Stellt euch vor, ihr habt einen Trainer, der Christ ist. Ja? Ich habe mal ausgerechnet, in meiner aktiven Zeit war ich 25 Stunden in der Woche mit meinem Trainer zusammen. Wenn der Christ gewesen wäre, was hätte das für einen Einfluss auf mein Leben gehabt? Enorm. Ich habe viel mehr Zeit mit dem verbracht, als mit meinem eigenen Vater, der morgens, halt, bevor ich aus dem Haus war, schon bei der Arbeit war. Und abends kam ich um 10 vom Training. Da hatte man vielleicht noch eine Stunde, aber da wollte mein Vater auch jetzt nicht irgendwelche tiefgreifenden Gespräche führen, sondern noch die Tagesthemen und dann ab ins Bett. Ja. Wie schön wäre das, einen Projektleiter zu haben in der Firma, der Christ ist. Und man sagt, ey, wir haben jetzt echt große Herausforderungen, lass uns nochmal zusammensitzen und beten. Ja? Oder ich segne euch noch kurz, bevor ihr an die Arbeit geht. Wär doch stark. Ist ja so die Traumvorstellung von jemandem, wenn man jetzt Christ ist und sagt, wie stellt ihr euch das so am besten vor? Würden wir dann mit den Ansichten dieses Königs in Konflikt geraten, habe ich mir dann die Frage gestellt. Wenn du einen Chef hast, wenn du einen Projektleiter hast, einen Präsidenten, einen König hast, der sich ganz exakt an den Vorschriften des Wortes Gottes orientiert, würde uns das Spaß machen, ja oder nein? Wir sagen schnell, dass Jesus so der König in unserem Leben, der Herr in unserem Leben sein soll, aber eigentlich wünschen wir uns sowas wie so eine britische Monarchie. Ein König, ja, der Anlass gibt, Feste zu feiern, mal auf die Straße zu gehen, mit dem Fähnchen zu winken, aber der keine Autorität in unserem Leben hat. So stellen wir uns das gerne vor. Aber wenn wir Jesus zu unserem Herrn machen, dann hat er auch, Autorität in unserem Leben und über unser Leben. Petrus sagt hier, ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser als das höchste Amt, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind. Und ich möchte weiterführen zu sagen, solange deren Anweisungen nicht im Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Ja, also erfüllt die Forderung, ehrt den Vater, ehrt euren Projektleiter, euren Chef, euren Ältesten, euren Trainer, euren Präsidenten, euren König, euren Unteroffizier, solange er nicht Dinge von euch fordert, die Gottes Willen widersprechen. Funktioniert das jetzt praktisch? Gute Frage, habe ich mir auch gestellt. So Theorie ist ja immer schön, das in so einem Brief zu schreiben oder hier vorne zu predigen, ist ja auch immer interessant. Ich habe viel immer mal so genickt und so, denke ich, ja, theoretisch ist das ja alles machbar. Aber jetzt schauen wir uns mal an, ob das auch praktisch machbar ist. In Apostelgeschichte 4, da steht Petrus vorm Hohen Rat und wird aufgefordert, sich gegen den Auftrag Gottes zu verhalten. Aber er widersetzt sich und tut das Richtige. Er sagt, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt selbst. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und trotzdem waren sie natürlich durch die Drohungen eingeschüchtert. Ja, die hatten Angst. Und weiter heißt es, sie geboten ihnen, sich überhaupt nicht im Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Sie aber bedrohten sie und noch mehr und entließen sie. Also die waren richtig unter Druck. Petrus steht da vorm Hohen Rat, er bringt den Mut auf, um zu sagen, ey, wem soll ich denn mehr gehorchen, euch oder dem Kaiser, euch oder Jesus. Wenn Jesus mir sagt, ich soll das Wort Gottes verkünden, dann tue ich das, aber der hatte auch Angst. Ja, eingeschüchtert berichten sie ihren Geschwistern nach ihrer Freilassung davon. Und was passiert dann? Ich glaube, ein Vers fehlt. Egal. Ich habe den aber hier stehen. Die kommen also in ihre Gemeinde. Stell dir vor, Petrus wäre jetzt einer von euch. Und nehmen wir mal den Jens. Ja, Jens ist einer von euch, stand gerade vom Hohen Rat und hat gesagt, wem soll ich denn mehr gehorchen? Jesus oder euch? Und dann wird er nach Hause geschickt und sagt, du redest nicht noch einmal über Jesus. Und dann kommt der Sonntag hier in die Gemeinde und berichtet davon. Dann würden wir sagen, hey Jens, super gemacht. Aber wie geht es denn weiter? Da steht in der Geschichte, die Gemeinde betete mit lauter Stimme, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum und allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David seinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seine Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen den heiligen Diener Jesu verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in dieser Macht vom Herr bestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun her, wenn sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Also Petrus kommt von dieser Verhandlung in seine Gemeinde und was machen die? Diese kommen zusammen und beten mit lauter Stimme ganz intensiv dafür. Das heißt, dieser Mut von Petrus, der kommt nicht von ungefähr, sondern der kommt aus dem Gebet der Gläubigen. Das befähigt ihn. Und was ist das Ergebnis? Und so wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ja. Als Ergebnis von diesem Gebet bebte die Erde. So intensiv haben die gebetet. Und dann bebte die Erde. Und was ist passiert? Ja, die haben sich was vorgenommen, die haben gesagt, okay, wir wollen Jesus mehr gehorchen als den Verantwortlichen hier. Aber die brauchten diese Ermutigung im Gebet, das kam nicht von ungefähr. Und dann ist das Ergebnis, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken in einer Gesellschaft, die das nicht wollte. Also Gebet ist notwendig, um diesem Auftrag nachzukommen und frei und unerschrocken für Jesus einzutreten. Ich bin vor 3 Wochen aus Indien zurückgekommen und die Situation da ist ähnlich. Also eine christenfeindliche Gesellschaft. Du bist dort nicht, du hast nicht die Erlaubnis, da über Jesus zu sprechen. Und jetzt ist die Frage, machst du es trotzdem oder machst du es nicht? Ja, folgst du den Gesetzen und den Ankündigungen der Gesellschaft oder machst du es nicht? Die Gefahr ist im Endeffekt, wenn du an die falschen Leute zur falschen Zeit kommst, dass du ins Gefängnis gehst. Aber wir haben den Auftrag, Jesus zu verkünden in allen Nationen, da wo wir sind. Und was tun wir? Wir verkünden das Evangelium. Auch wenn die Gesetzgebung sagt, nein, tut es nicht. Das ist so eine Situation, wo wir sagen, okay, wir können nicht anders. Wir haben den Auftrag von jemand anderem, wir haben den Auftrag vom Ass und egal was der König sagt, wir machen es trotzdem. Ja. Oder eine zweite Sache ist, den Armen zu helfen dort. Ja. Tun wir auch. Die Gesellschaft sagt, helft den Armen nicht. Na, da ist ja dieses Kastensystem. Also je früher die sterben, desto schneller werden die in der höheren Kaste wiedergeboren. Also warum sollten wir den Armen und den Waisen und den Witwen eigentlich helfen? Aber die Bibel sagt ausdrücklich, den Armen unter euch, den Fremden unter euch, die Witwen und die Waisen, um die sollt ihr euch besonders kümmern. Was tun wir? Wir helfen denen. Weil wir dem Ass mehr gehorchen als dem König. Wenn es darum geht, den Armen zu helfen, den behinderten Menschen Wertschätzung entgegenzubringen, dann gehorchen wir Gott mehr als der Gesellschaft. Auch bei uns gibt es Situationen, wo wir Gott mehr gehorchen müssen als dem König. Situationen, in denen wir Farbe bekennen sollen und müssen. Und die Konsequenz ist dann, dass wir nach den Maßstäben dieser Welt beurteilt werden. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen. Das sind die zwei Dinge. Ja, stellt euch mal vor, ihr lebt jetzt in einer Gesellschaft, wo Gutes und Böses verdreht ist. Dann tust du was Gutes und du wirst dafür bestraft. Und die Machthaber, die tun noch das Richtige, weil sie ja nach ihren Maßstäben handeln. Also wenn du als Christ in einer Gesellschaft lebst, die zum Beispiel sagt, du darfst nicht missionieren und du tust es trotzdem, dann tust du ja was Gutes, aber in deren System ist es was Schlechtes und die Machthaber bestrafen dich zu Recht. Verstanden? Also ein bisschen kompliziert, aber so ist das. Ja, die tun eigentlich das Rechte. Also wenn die sagen, okay, du sollst die Übeltäter bestrafen und die Gutes tun, anerkennen, und die bestrafen dich dafür, dass du missionierst, tun die eigentlich das Richtige. Aber ihr System ist halt verdreht. Ja. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, was macht man, um dieser Behandlung, Bestrafung zu entgehen, wäre es eine logische Konsequenz, wenn wir uns den Maßstäben dieser Welt anpassen. Und so bequem und unbehelligt durchs Leben zu kommen, wie es eben geht. Sich einfach so zu verhalten und das tun, was andere auch machen. Du bist ja Christ, bist ja gerettet, deine Schuld ist dir vergeben, die in der Vergangenheit, in der Gegenwart und schon die in der Zukunft. Wenn du dich immer wieder auf Christus berufst als deinen Herrn, dann passiert dir in Ewigkeit überhaupt gar nichts. Ja, wir sind durch Christus von unserer Schuld befreit. Die Zukunft mit Christus bei Gott ist uns sicher. Es kommt nicht mehr auf unser Verhalten an, sondern wir leben allein aus Gnade. Das sind so die Argumente, die man dann hört. Dann würde ich sagen, ja, stimmt, aber Vers 16, ihr seid freie Menschen. Doch missbraucht eure Freiheit nicht als Denkmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Und da stellt sich heraus, es geht nicht um dich. Bei deinem Glauben geht es nicht um dich, sondern da geht es immer um sie. Und egal wie schlecht die dich behandeln, es geht und bleibt, es geht um sie. Weil da steht nämlich, wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, auch wenn es in ihrem Muster nicht gut ist, aber wenn sie all das Gute sehen, wenn die sehen, wie ihr euch um die Armen kümmert, wenn ihr seht, wie ihr mit alten Menschen umgeht, wenn sie das alles sehen, dann gibt es keine Garantie. Aber dann lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn ihr am Tag des Gerichts Rechenschaft vor ihm fordert. Ja. Kann sein, dass die eines Besseren belehrt werden. Kann aber auch sein, dass nicht. Je nachdem, in welcher Gesellschaft ihr lebt, sind vielleicht 95% dabei, da wird sich nichts ändern. Aber vielleicht 5%. Oder von 100 Leuten, die ihr kennt, verändert sich vielleicht einer, aber der ist es wert, sich anders zu verhalten als die Gesellschaft. In den Punkten, wo wir ein klares Statement für Jesus abgeben müssen. Wenn sie all das Gute sehen, was ihr tut. Und da sagt Jesus eben, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Dann erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Zum Ende will ich euch noch einen... Ist das wirklich das Ende? Ja. Einen Text vorlesen, der trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Und wir schauen uns den mal an. Ich habe ihn gar nicht dabei. Aber ich habe ihn hier stehen. Und zwar ist der im Römerbrief. Und ich lese euch den mal vor. Da steht, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Handelt euch unbeirrbar, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, soweit es euch an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst den Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Vielleicht lassen sie sich eines Besseren belehren, wenn wir so handeln. Vielleicht. Man weiß nie, was Gott aus deinem Gehorsam im Herzen des anderen bewirken kann. Wie viele Fragezeichen dein gottesfürchtiges Verhalten hervorruft, und wie und durch wen Gott diese Fragen dann am Ende beantwortet. Das steckt ja nicht an uns und das liegt nicht alles an uns. Vielleicht sind wir nur dafür verantwortlich, Fragezeichen aufzuwerfen mit unserem Verhalten. Aber Gehorsam nach den Maßstäben, die ich gerade eben vorgelesen habe, das ist im Endeffekt das, was Gott von uns fordert. Er sagt, wir sollen ein tadelloses Leben führen unter denjenigen, die ihn nicht kennen. steht im Philipperbrief. Und dann werden wir leuchten wie Sterne am Himmel. Und leuchten wie Sterne am Himmel, das bedeutete damals Orientierung. Ja. Wenn wir im Solitärspiel sprechen, dann ordnen wir uns dort ein, wo wir hingehören. Wir erfüllen dort unsere Aufgabe, indem wir das tun, was von uns verlangt wird, und sind die besten Bürger des Landes. Wir wissen aber auch, dass der König nicht das Maß aller Dinge ist. Dass nämlich das Ass, das in einer ganz anderen Dimension regiert und dem alle Könige, Herrscher, Präsidenten, Schichtführer, Älteste, Eltern einmal Rechenschaft ablegen müssen. Und zusammenfassend und fürs Ende nehme ich einfach auch den Vers 17 aus dem 2. Petrus, aus dem 1. Petrus 2. Kapitel. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott und achtet aber auch den Kaiser. Amen.